diese Vielfältigkeit war wirklich schön. Auch so diese, also zum Beispiel vor dem Krieg, ne, ich wusste echt nicht, was der Unterschied zwischen einem Kurde oder und einem Araber. Wir haben nie drüber nachgedacht, okay?
Es war einfach egal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. In unserem heutigen Gespräch ist mein Kollege Omar zu Gast. Er ist 23, lebt seit einigen Jahren in Bonn und arbeitet als studentische Aushilfe im Bereich Innovation. Das mag auf den ersten Blick solide klingen, aber wir erfahren von ihm aus erster Hand, was für viele Menschen leider tragische Realität ist. Wie fühlt es sich an, wenn plötzlich Krieg ist? Omar kommt ursprünglich aus Syrien und hat den Ausbruch der Auseinandersetzungen live miterlebt. Er erinnert sich aber auch an das Syrien von früher, lebendig, lebhaft, ohne Krieg und Hunger. Und das alles erzählt er auf eine beeindruckend humorvolle Art und Weise. Ich bin sehr gespannt. Und zwar heiße ich heute Omar. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Auf jeden Fall freue ich mich, hier zu sein.
Ich würde heute gerne mit dir vor allen Dingen über dein Heimatland Syrien sprechen und auch so dein Blick und deine Gedanken in Richtung Syrien. Und ich würde ganz am Anfang vielleicht mal kurz einleiten, warum es mir auch so am Herzen lag, mit dir persönlich heute zu sprechen. Und zwar hast du vor einiger Zeit, da warst du schon auch bei der Welthungerhilfe, eine Art offenen Brief geschrieben. Also den haben wir dann auch auf unseren Welthungerhilfe-Kanälen publiziert. Und es ist ein offener Brief, der ja an die Bevölkerung in Deutschland appelliert, Syrien nicht zu vergessen. Und ich würde, wenn das okay ist, mal zwei, drei Passagen aus dem Brief vorlesen.
Klar, natürlich.
Weil das hat mich schon auch sehr berührt, was du da geschrieben hast. Der Krieg in Syrien wütet seit 9 Jahren. Keine Medienberichterstattung kann wirklich das Ausmaß der Tragödie und das Leid der Menschen dort vermitteln. Die wirtschaftliche Lage in Syrien hat sich so verschlechtert, dass über 80% der Bevölkerung von Hunger betroffen sein dürften. Nicht nur im Norden, sondern in allen Teilen des Landes. Ich höre Geschichten von Menschen, die im Müll nach Nahrung suchen. Die Geschichten, die ich von meiner Familie in Syrien höre, sind bitter. Ich appelliere an alle, die Menschen in Syrien nicht zu vergessen.
Ja, um das genauer zu erklären, damit man sich das nachvollziehen kann, vielleicht ist das gut zu erwähnen, wie hat es so angefangen. Also vor dem Krieg war das so, dass $1, also wir vergleichen immer mit dem Dollar für den Wert der Währung, $1 hat 50 Lira gekostet, ne? Und dann in dieser Zeitphase, wo diese Wirtschaftskrise geschehen ist, ist das auf 3.500 gesprungen. Stell dir vor, du kaufst jetzt dein Brot mit 1 Euro, also mit den gleichen Zahlen jetzt, und dann irgendwann wieder 7 Euro und dann 27 und dann auf einmal ist das 70 und du erhältst das gleiche Einkommen. Das ist natürlich furchtbar, wenn man das so nachvollzieht. Und das ist aus mehreren Gründen passiert. Erstmal die wirtschaftliche Krise in Libanon natürlich. Und noch politische Gründe, auch so Konflikte innerhalb der Familie von dem Regime. Und ja, Corona halt hat die Wirtschaft nochmal hart beeinflusst. Und es gibt ja diesen Caesar Law, diese wirtschaftliche Sanktionen von der USA. Und das hat auch dazu geführt, dass das innerhalb von 3 Wochen das Doppelfache, also dass das innerhalb von 3 Wochen von 1.200 bis 3.500 erreicht. Und wo ich das gesehen habe und wo ich das von meinen Freunden bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, warum sehe ich das in sozialen Medien nicht? Warum ist das nicht so ein Thema, wo ich so mit meinen Freunden drüber unterhalten kann? Warum berichte ich das immer so an meinen Freunden, als ob das so so eine neue News, wo man überhaupt nicht davon was bekommt.
Du meinst also quasi, dass deine Freunde hier in Deutschland davon eigentlich gar nichts mitbekommen hatten, weil zum Teil einfach auch andere Dinge gerade so stark in den Medien waren, dass das, was in Syrien da gerade in extremem Maße passiert, ein Stück weit hier in den Hintergrund geraten war. Wie genau bekommst du denn dann solche Informationen oder Eindrücke, wenn du sagst, in den Medien kriege ich da eigentlich gar nicht so viel mit? Also wie ist so dein Draht nach Syrien eigentlich?
Natürlich habe ich noch viele Freunde dort und meine Eltern wohnen immer noch dort. Dann bekomme ich halt diese Nachrichten und dann weiß ich auch so von den sozialen Medien, von meinen Freunden, so auf Facebook, auf Instagram, dann bekommt man alles schon mit. Und ich versuche auch immer so schon viel zu erfahren, was da abgeht, weil klar, ich gehöre immer noch dazu und ich möchte auch gerne erfahren und dann auch das so weiterberichten.
Jetzt hast du da eben in dem Brief, den ich vorgelesen hatte oder den du damals geschrieben hast, ja sehr dramatische Zustände beschrieben. Wie ist jetzt gerade aktuell die Situation, wenn du nach Syrien schaust?
Also gerade ist es, leider ist es so, dass Syrien von einer Katastrophe zu der anderen landet. Also das ist wirklich furchtbar, wie das immer so sich die Lage verschlechtert. Manchmal kriege ich das Gefühl, ich wünsche, jemand fragt mich so, yo, wie ist das so in Syrien? Und dann sage ich, nee, heute richtig nice. Aber das gab es noch nicht, den Fall. Und leider war das so. Also klar, habe ich gerade erwähnt, ne, diese wirtschaftliche Katastrophe in Libanon und dann noch die Konflikte und dann noch die Sanktionen haben das Land wirklich beeinträchtigt und die Ressourcen werden immer weniger. Das heißt Brot, Benzin, Elektrizität, diese ganze Geschichte, was man so zu einem normalen Alltag einfach braucht, werden immer weniger und deswegen werden immer diese Warteschlangen bei uns viel länger auch. Also man braucht wirklich so 3 Stunden zum Beispiel, um sich Brot zu holen. Und dann nochmal 6 Stunden, um Benzin zu holen und dann geht man so nach Hause und dann Elektrizität ist weg. Das ist wirklich anstrengend, einfach das Leben dort. Und die Leute haben echt keinen Bock mehr, so. Weil die haben sich gedacht, irgendwann wird's vorbei. Und so habe ich mir auch gedacht, so. Von Anfang an habe ich mir gedacht, ja, nächstes Jahr ist ja vorbei. Und dann wird alles wieder gut. Aber leider, eine Katastrophe führt zu einer größeren Katastrophe. Und die Leute werden immer noch beeinträchtigt. Und das ist so die Bevölkerung. Die sind die Leute, die leiden. Heute tatsächlich bin ich aufgestanden und habe ich so auf sozialen Medien geguckt. Und da stand so ein Bild von einer Schlange von Leuten, die auf das neue Apple warten. Und das war echt so eine Schlange. Und darunter stand so eine Schlange, wo man in Syrien auf das Brot wartet. Und wenn man das sieht, dann denkt man sich, ja, also erstmal habe ich mir so gedacht, so, okay, ich bin echt so im Genuss, dass ich hier bin und dass ich einfach so aufstehen kann und dann auf die Bahn so warte. Und ja, wenn das sich verspätet, dann ist ja nice, ist ja nur 5 Minuten. Ich brauche nicht so 3 Stunden jetzt auf mein Brot zu warten, damit ich Essen für den Tag habe. Aber andersrum denkt man sich, okay, es läuft auch anders.
Ja, wenn man dir so zuhört, dann, also ich muss gerade sagen, ich freue mich ein bisschen, weil du es schaffst, das Ganze auch immer noch fast ein Stück in eine, ja, ironisch-humorvolle kommunikative Ebene zu bringen. Also, ne, es ist ja jetzt, du bist jemand, der kannst irgendwie locker darüber sprechen, obwohl das eben so dramatische Zustände sind und findest da irgendwie dann an mancher Stelle halt auch doch noch so vielleicht die Ironie. Ich frage dich, was macht das denn grundsätzlich mit der Stimmung der Leute? Also wie steht es um Spaß, um Humor und um Lebensfreude in Syrien?
Ja, ich glaube, das ist die beste Eigenschaft von unserer Bevölkerung, dass die das Leben nicht so ernst nehmen. Also dass die einfach über alles drüber lachen können. Oder das sieht man schon bei den sozialen Medien bei uns, dass es über jede Katastrophe so viele Memes gibt und über jede Aktion so viele Memes gibt. Und eigentlich ist das überhaupt nicht lächerlich. Also wenn man drüber nachdenkt, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ist das katastrophal und traurig. Aber damit man so das gut überlebt, ich glaube, das ist so eine Self-Defense-Mechanism, dass man das einfach die Sachen mit Humor nimmt, damit man sich das einnehmen kann. Und eigentlich ist das schon so in der Politik oder in der Welt, manchmal ist das so lustig, was abgeht, und man kann auch drüber lachen, ganz ehrlich.
Jetzt ist es ja ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her, dass du selber auch in Syrien gelebt hast, ne? Und ich würde, vielleicht kannst du uns mal so konkret damit in nochmal so zurück in dein Leben nach Syrien nehmen. Du hast ja studiert, zumindest zu Anfang auch noch in Syrien. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sah dein Alltag aus, der ja da auch schon ein Stück weit vom Krieg beeinträchtigt war.
Ja, also vor dem Krieg war echt alles anders. Also das ist so 360 Grad anders. Der Alltag sah so ganz normal aus. Also das heißt, ich hab BWL studiert.
Du erzählst aber jetzt schon von der Situation, als der Krieg schon da war, ne? Zur Zeit deines Studiums war der
genau,
Bürgerkrieg.
Genau, war schon der Krieg. Davor, also ganz vor der Krise, da meinte ich, dass das komplett anders war natürlich. Also das war nie so, dass ich mir Sorgen gemacht habe, wenn ich meinen Kumpel besuchen würde. Das war nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, heute brauche ich mindestens 6 Stunden beiseite, damit mein Essen was zum Futtern auf dem Esstisch haben kann. Weil meine Eltern sind relativ schon alt und meine Geschwister waren schon alle im Ausland. Und in der Krisenphase habe ich mich alleine sozusagen drum gekümmert. Und ich stand dann so natürlich in der Schlange, anstatt dass meine Mom oder dann mein Dad mit 76 Jahre alt, also da war es so 70 halt, dass er in der Warteschlange wartet. Und früher waren die Leute schon feierlich. Also ich glaube, die syrische Bevölkerung sind feierliche Menschen. Man kann die so hier in Europa, damit man das sich so nachvollzieht, so mit der Gesellschaft von Spanien, glaube ich, vergleichen. Ich war da in Spanien und habe mich ein bisschen so zu Hause gefühlt, vor allem diese enge Straßen und wie die Leute so ihre Siestas haben und dann so einfach so chillen und dass die Märkte nie zu hat, so einfach, dass die so lange in die Straße bleiben. Und das war wirklich so, dass immer überall Menschen gab. Vor allem, ich habe in der Hauptstadt gelebt. Und in Damaskus gibt es 3 Millionen. Das ist so wie in Berlin, aber halt ist es noch enger. Das heißt, es ist wirklich so voll mit Leben.
Also sehr, sehr lebhaftes Getue auf der Straße. Ist es laut? Also sprechen die Leute viel?
Also ich glaube, es ist schon laut, ja. Und das ist in Damaskus, man kann sich das so vorstellen, dass es so viele Kulturen gibt. Es ist immer abhängig so von dem Ort, manchmal abhängig von der Straße. Zum Beispiel, es gab so Straßen, wo man so feiern kann, wo man einfach so genauso wie in Europa sich fühlen kann zum Beispiel. Aber es gab auch andere Straßen, wo man sich ein bisschen so anders bekleiden muss, wo man so anders spricht, weil die Leute einfach so anders dran gewöhnt sind. Und diese Vielfältigkeit war wirklich schön. Auch so diese... Also zum Beispiel vor dem Krieg, ne? Ich wusste echt nicht, was der Unterschied zwischen einem Kurde und einem Araber. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Kurden kommen ursprünglich vielleicht aus der Türkei und deswegen heißen die Kurden. So hatte ich die Folge. Ich wusste nicht, dass das so anders ist. Und es gab nie diese Diskussion, okay, jetzt bist du in der Straße, wo viele, ich möchte jetzt so keine bestimmte Gruppen nennen, aber... Wir haben nie drüber nachgedacht.
Okay, es war einfach egal.
Woher kommt, nee. Oder woher ich kam, ne? Weil ich hatte so viel, ich hatte schon Probleme so wegen meiner Herkunft, weil mein Papa kam aus der Grenzen von der Türkei. Das war in Idlib, wo es immer noch viele Konflikte gibt. Ja, und deswegen war ich auch so anders behandelt, so bei den Checkpoints. Und dieser Unterschied habe ich nie gemerkt. Jetzt kommen wir so zu der Zeit, so wo es angefangen hatte. Natürlich war es am Anfang war so ein bisschen Action. Also es war so, wo diese Demos so angefangen haben, war es auf jeden Fall so viel Action, wo man so einfach so ein neues Thema zum Reden hat und man hat es nicht so ernst genommen. Und dann irgendwann, wo das eskaliert hat, dann gab es diese Stille einfach so in der Straße. Vielleicht hast du das hier so auch gemerkt. Weißt du noch, so im März, wo wir dieses Lockdown, diese Ausgangssperre hatten sozusagen, und man war in der Straße und man wusste, irgendwas ist anders. Die Leute ticken das Gleiche fast.
Interessant, ja.
Aber du merkst schon, okay, irgendwas ist anders.
Ja, man merkt, es ist was in der Luft so, ne? Das Gefühl ist auf einmal es wird schleichend ein anderes.
Eben. Und genau das war das so an dem Anfang. Und ich erinnere mich immer noch dran, ich war mit meinem Bruder und da habe ich diese Mörsergranate gehört. Also das sind so fallende Granaten halt, ne? Und ich erinnere mich noch dran, wo ich das erste Mal gehört habe. Und ich habe mich so verhalten, als ob ich so in einem Matrix-Film bin, ne? Ich bin auf eine Seite gegangen, mein Bruder auf eine Seite, wie so mit Deckung. Und wir so, ja, was ist das? Oh krass, das war so laut. Ey, vielleicht ist jemand davon gestorben. Und dann so, wenn man so, das sieht so, after so nach 2 Jahren, man hört das und dann chillt man halt so weiter und dann unterhält sich weiter und diese Konversation wird nicht unterbrochen deswegen. Das heißt, man gewöhnt sich sehr krass dran. Was auch anders war, die Elektrizität war ab und zu weg. Das heißt, die hatten so ein Programm, zum Beispiel 3 Stunden war die Elektrizität da. 3 Stunden war die Elektrizität weg. Und da habe ich angefangen, meine Eltern kennenzulernen, natürlich in der Zeit, weil wo das WLAN aus war, hatte ich nichts zu tun. Da saß ich halt so mit meinen Eltern und dann haben wir einfach so gequatscht. Also hatte auch die Vorteile. Was auch anders war, dass ich jetzt von A nach B anstatt 15 Minuten brauche, 2 Stunden wegen den Checkpoints.
Das musst du vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben. Diese Checkpoints hast du eben schon mal erwähnt.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele gibt es davon? Und
Je nachdem, also am Anfang gab es richtig viele. Und das waren, je mehr Checkpoints, also je gefährlicher der Ort war, umso mehr Checkpoints es gab. Und je mehr militärische Facilities gab, umso mehrere Checkpoints gab. Und in meinem Hut, also in meiner Straße in Syrien, da waren beides, also da gab es beides. Es gab viele Konflikte und es gab viele militärische Facilitäten. Und deswegen war das echt so neben meiner Straße so 4 Checkpoints. Und ja, also man muss halt alle Dokumente bei sich haben. Man muss den Ausweis haben. Und für die Jungs müssen wir ab 18 in den Militär. Und natürlich will man nicht im Krieg in den Militär gehen, ne? Vor allem, dass man so gegen den Menschen, die aus Syrien kommen, schießt. So.
Darf ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ja, klar.
Gab es irgendwann so einen Moment, an den du dich erinnerst, dass ihr wirklich gesagt habt, innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, jetzt ist Krieg?
Ja, das gab's. Das war an dem Tag, wo es Ausgangssperre war in Syrien, also in Damaskus. Das war für das allererste Mal. In anderen Städten hatten die das auch, aber Damaskus war schon das Allersicherste. Es ist immer noch, ne? Und es gab einen Tag, wo es mehrere Sachen gab. Zum Beispiel eine von der Familie von Assad wurde umgebracht und so. Und dann, ja, viele Sachen sind halt erschienen an dem Tag. Und deswegen haben die eine Ausgangssperre gemacht. Und da haben wir uns gedacht, okay, jetzt ist das ernst, weil wir hatten so schon, also die Militär war bei uns in der Straße und wir haben in einem großen Gebäude gelebt. Also es war 12 Stock und wir hatten so Snipers auf dem Dach. Und
was genau meinst du damit?
Snipers. Was heißt Snipers auf Deutsch? Snipers sind die, die so ein Scope haben und dann, man sieht sie so im Zockerspiel, weißt du? Die haben so ein Scope und dann erschienen sind die Menschen, die 3 Kilometer entfernt sind.
Ja. Mir fällt die Übersetzung gerade auch nicht ein. Ich sehe dich gestikulieren und ich weiß, dass es ein Wort geben müsste, aber okay.
Genau, also diese Leute, also ein Sniper ist halt sehr laut, natürlich, weil man schießt jemanden, der 3 Kilometer entfernt von ihm, ne? Und
die hattet ihr bei euch auf dem Dach, in dem du, also in dem genau. Gebäude, in dem du gelebt hast.
Mhm. Genau, genau. Und das war echt laut. Das hatte ich nie gedacht. Ich habe früher Counter-Strike gezockt. Vielleicht kennt man das so von den älteren Generationen. Und
meinst
das,
du damit mich?
Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte von meiner Generation, deswegen ja. Und genau. Und deswegen, es gab so B4-6 und damit hat man sich so einen Sniper geholt. Und das ist wirklich die gleiche Stimme. Ich erinnere mich immer noch dran, dass ich geträumt habe, dass ich Counter-Strike zocke. Und in dem Traum waren die Schüsse die Snipers von oben. Verstehst du, was ich
ja,
meine?
Ja, du hast die Schüsse, die quasi in Wirklichkeit gefallen sind, in deinen Traum eingebaut. Also,
genau, ne, eben. Das war eben. So eine und ich war am Counter-Strike zocken. Und ja. Ich glaube, so war das auch. So habe ich vielleicht so meine Wahrnehmung geschützt, glaube ich, weil ich das echt nicht so ernst nehmen wollte. Weil
ja, wie im Traum eine Vermischung von Spiel und Realität.
Eben. Und ich war ja noch Kind so, damals.
Ich hatte dich eben unterbrochen, Entschuldigung, du warst nämlich ja, hattest beschrieben, wie es dann zu diesen Checkpoints gab und dass es an verschiedenen Stellen eben immer mehr Checkpoints entstanden sind und dadurch genau. Sich vor allen Dingen auch in deiner Bewegung oder in der Bewegungsfreiheit viel geändert hat, weil die Wege lange gedauert haben.
Genau, also ich war an dem Punkt, dass sozusagen, dass die Jungs dann in den Militär gehen, wo die 18 sind. Und wenn man studieren geht oder wenn man anfängt zu studieren, bekommt man so eine Verschiebung, dass man nach dem Studium zum Militär geht. Auf jeden Fall muss man bei sich so diese Verschiebung haben, weil ansonsten wird man direkt so in den Militär zum Militär gebracht und man muss den Ausweis haben. Was muss man noch haben? Also diese zwei Sachen hauptsächlich. Und es gibt immer diese Panik vor dem Checkpoint. Oh shit, wo sind meine Sachen? Und da gibt's diese große Panik, das passiert so, wenn man so bei Partys so nach dem Handy guckt. Aber es gab immer noch die Panik von diesen Dokumenten, dass man sie vergessen hat, weil man darf die halt nicht vergessen. Das ist nicht so, dass die mit dir dann nach Hause fahren und dann sagen, ja, okay, hol mal die und wir warten auf dich. Sondern da hat man wirklich so ein Problem. Und man muss schon so anders reagieren. Man muss nett sein, aber nicht so ängstlich wirken. Das ist genauso, ich hab den Podcast von Josef gehört, war natürlich sehr cool, und der hat so gesagt, man funktioniert anders. Und man funktioniert wirklich anders. Das heißt, du bist so an dem Checkpoint und manchmal befragt er dich so, ja, was machst du hier, was planst du? Und da musst du schon aufpassen. Also manchmal, ich habe immer so mit Sarkasmus so geantwortet, aber ich war immer vorsichtig, weil manchmal zu viel Sarkasmus heißt so, ja, ciao. Und genau, deswegen muss man schon aufpassen, wie man mit den Leuten umgeht. Manche waren wirklich komisch und ja, schon anders. Aber es gab welche, die so nett waren. So. Und genau, und aber diese Schlange, bis man zu dem Typen kommt, der das Auto kontrolliert und die Dokumente. Das war schon sehr lang. Und manchmal, wenn die dich verdächtigen, dann machen die eine Abfrage und da fängt's an, so diese Horror. So da fängt's wirklich so die Heartbeats, also das, die Herzschläge anders zu knallen. Und ja, da wird man schon ruhig und dann sehr lebhaft und da wird man halt anders. Und aus dem Grund, dass ich aus Idlib komme, also ursprünglich, ne, weil meine Eltern so deren Leben in Damaskus verbracht haben, hatte ich mehrere Abfragen sozusagen. Genau, und deswegen musste ich auch immer aufpassen. Und dann irgendwann habe ich so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich viele von den Checkpoints so gekannt habe. Und dann, ja, und dann war das so, yo, es geht, was du mit denen? Ich so, ja, genau. Und dann war das auch so einfacher, aber war manchmal so ein bisschen Action dazu.
Wenn genau. du das so beschreibst, dann betrifft das, also, wenn ich es richtig verstehe, hat deinen kompletten Alltag damals, also das, es ging... Du hast Freunde irgendwo anders besucht, die ein bisschen weiter weg, vielleicht aber in der gleichen Stadt wohnen und musst so eine...
Nicht in der gleichen Stadt.
Also, nicht in nee. Der gleichen Stadt nicht, sondern es ist dann, wenn du in andere Städte fährst.
Achso, nee, entschuldige, ich meinte in der gleichen Stadt, aber in dem gleichen Ort halt. Also das war nicht so, dass du jetzt, also im Vergleich zu Bonn, das ist nicht so vom Bad Godesberg bis zum Hauptbahnhof, sondern eher so in der Nähe, so vom Bad Godesberg bis zum Plittersdorf, also wirklich so in der Nähe.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht Plittersdorf und Bad Godesberg kennen, das sind zwei Stadtteile Bonns, die nicht wahnsinnig weit auseinander liegen, genau. Kann man vielleicht erläutern.
Aber da trotzdem, da würden so 10 Checkpoints so schon liegen, wenn okay. das so, weil wir so am Anfang der Krise sind. Da gab es schon viele. Jetzt in der Zeit gibt es tatsächlich nicht so viele Checkpoints. Jetzt sind die viel, viel weniger geworden. Und aber das sind immer noch zwischen den Städten natürlich ganz, ganz viele. Und die sind schon gefährlich so. Also da muss man schon aufpassen.
Was tun die Leute, um sich selber so ein Stück Normalität zurückzugeben?
Ja, also Gewohnheit erschafft die Normalität. Und wir haben jetzt gesagt, dass vor der Krise die Leute in den Straßen waren bis 3 Uhr morgens oder so, ne? Jetzt ist das wieder so. Obwohl dieser ganze Krieg und alles, die Leute haben sich so dran gewöhnt, dass sie einfach jetzt so, ja, dass das denen egal ist, was jetzt abgeht. Ob, ja, zum Beispiel, ich habe so erzählt, wenn diese Raketen oder diese Mösengranaten gefallen sind. Am Anfang war das echt so eine Panikstory. So, wenn irgendwas so gefallen ist, dann sind wir auch so von der Area geflüchtet und dann haben wir uns versteckt und dann haben wir gewartet, bis keine Stimmen war. Aber es gab so einen Tag, wo sind welche gefallen auf meine Uni. Und da hatten wir eine Klausur und ich habe die Klausur gehabt. Das war so Wirtschaftsrecht oder so. Das mag ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall, da hatte ich mir gedacht, okay, vielleicht ist die Klausur jetzt abgesagt, habe ich mich gefreut mit meinen Freunden und dann steht da auf der Webseite, nee, wir machen heute die Klausur. Und das war so eine Stunde davor, so sind die Bomben alles gefallen, ne? Und dann waren wir schon da und in Syrien ist das so, wenn man an der Uni ist, also wenn man so an der Public-Uni ist, dann geht man an die Tour und dann sieht man, wo man sitzt. Weil jedes Mal, wenn die Namen verstreut, und dann kriegt man einen Platz und auf dem Platz steht, wo man sitzt. Ne? Also das ist nicht so wie hier, man hat so einen Hörsaal und dann sucht man sich einen Platz. Nee, der Platz ist auch schon bestimmt. Auf jeden Fall war ein Kumpel von mir genau in dem Hörsaal, wo diese Raketen und Bomben gefallen sind. Und die haben das so ein bisschen aufgeräumt. Ne? Und dann haben die Leute gesagt, ja, okay, seht's euch. Und das war wirklich so, dass eine Ecke, so eine ganze Ecke, gar keine Wände hatte. Und mein Kumpel saß genauso an dieser Ecke. Und deswegen hatten wir den so Jinx genannt. Also halt so Pech oder weil er an diesem Stuhl saß. Und der hat echt erfroren, weil es so kalt war, weil er keine Wände hatte. Und da schreibt man halt so eine Klausur, ne? Und ich glaube, das beantwortet so die Frage.
Ja, das beantwortet die Frage, oder das ist, ne, ich hatte ja so, dass man sucht nach Normalität und im Prinzip ist das ja so, da ist zwar eigentlich gerade absoluter Ausnahmezustand, aber irgendwie wird dann doch versucht, alles weiterzuführen und Routinen und Strukturen weiterlaufen zu lassen, als wäre nicht großartig was passiert. Und
genau. Und mein Kumpel hat die Klausur geschrieben, der hat bestanden.
Du auch?
Nee.
Am Platz hat es also nicht gelegen.
Das löschen wir auch. Nee, Spaß. Aber ja, das war halt das war halt so, dass die Leute einfach so dran gewöhnt waren. Und was auch anders war, so nach der Krise, dass wir angefangen haben, Familien in den Parks und zu sehen, die dort gelebt haben. Die sind halt geflüchtet von anderen Städten und dann haben sie sich so einen Garten gesucht oder so einen Park und dann haben sie dort gelebt. Und das war schon sad, die zu sehen. Das war schon Hammer, einfach so von einem Gebäude, die einfach so die ganze Zeit zu beobachten, wie sie einfach deren Alltag verbringen, obwohl die so kein Zuhause mehr haben und einfach so an der Straße leben. Und viele davon, die hatten schon ein Zuhause. Also es ist nicht so, dass die so, ja, weil die Armut haben, also das ist auch nicht deren Entscheidung. Die sind nicht so Obdachlosen und die wollen aber so in die Straßen leben, sondern ja, die sind halt geflüchtet und dann haben sie sich eine Ecke gesucht und dann haben sie sich hingesetzt. Und ja, Menschen haben so in Containers geschlafen und ja, das ist auch so, was ich in dem Brief erwähnt hatte, dass die Leute auch so vom Müll deren Nahrung suchen. Ja, das war echt traurig. Aber auf jeden Fall, was keine Junge oder kein Mädchen auch machen dürfte, also keiner in unser Alter so oder Junge machen dürfte, dass man sein Handy aus hat. Das ist das auch noch immer das Handy an.
Okay, warum?
Weil ansonsten fangen die Geschichten in den Köpfen von den Eltern. Also diese Vorstellungen, okay, ist der jetzt entführt, ist der festgenommen, ist eine Bombe auf ihm gefallen. Und das ist halt so in einem Land so ganz normal, dass irgendwas so passiert, weil klar, die Leute, die davon gestorben sind, haben sich nicht gedacht, okay, ich gehe heute zur Arbeit und unterwegs sterbe ich. Nee, das passiert plötzlich. Und deswegen haben unsere Eltern immer so gedacht, dass immer, wo das Handy aus war, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und ja.
Würdest du sagen, dass also man schon ein Stück weit, vielleicht auch deine Familie, man lebt immer ein Stück mit Angst und Sorge?
Das ist eine sehr deep Frage. Ich glaube schon. Weil das Ding ist, die werden halt nicht so beeinträchtigt wie wir. Weil wir sind noch jung, also oder wir waren noch jung. Wir haben unsere Zukunft vor uns und wir sind halt aktiv. Also ich bin halt kein Mensch, der zu Hause bleibt. Ich bin schon extrovertiert und ich war immer so, seitdem ich Kind war, und deswegen war ich immer draußen. Und meine Mutter hat mich immer gebittet, so, bitte bleib zu Hause. Und ich war einer der ersten, ich hoffe, meine Mom hört das nicht, aber ich war die einzige von meinen Geschwistern, der zu Hause geraucht hatte. Und ich durfte halt rauchen, damit ich zu Hause lerne und nicht woanders lernen gehe. Ja. Und die haben echt versucht, so mich zu Hause zu halten, so wie möglich, von wegen, ja, ich schlaf heute zu Hause, komm, wir machen heute irgendwas, aber jede Familie hatte Angst um ihre Kinder, beziehungsweise haben die immer noch, aber jetzt ist das weniger natürlich. Und vor allem um die Jungs, weil das, diese Geschichte mit dem Militär und so, das ist schon hart. Und bei den Checkpoints wird nicht so bei den Mädels kontrolliert und beobachtet und das passiert halt nicht so bei den Mädels, sondern eher so bei den Jungs. Und genau, und deswegen hatten sie schon Angst. Vor allem, wo ich so ein paar Storys so erzählt habe, was da passiert ist mit ein paar Sachen, dann meinten die ja, okay. Ja, und dann irgendwann meinten die ja, du kannst hier nicht weiter bleiben. So, ja.
Bevor ich mit dir eigentlich nochmal einen ganz anderen Blick aufmachen möchte, nämlich in Richtung Zukunft oder auch in Richtung Aktualität, denn jetzt lebst du ja nun mal in Deutschland und erlebst hier wahrscheinlich auch nochmal, erlebst ganz andere Dinge und hast auch wahrscheinlich in deiner ersten Zeit in Deutschland ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Das würde mich auch interessieren in einem nächsten Gespräch. Ich möchte aber noch, um vielleicht diesen echt eindrücklichen Bericht, den du uns jetzt so zu Syrien gegeben hast, und man muss ja dazu sagen, das ist alles noch nicht wahnsinnig lange her, ne? Du kannst zwar jetzt du erzählst das so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, weil du schon seit einigen Jahren nicht mehr dort lebst. Aber was bestimmte Zustände sind ja leider immer noch ziemlich dramatisch, wie du auch in deinem Brief gesagt hast. Gibt es denn was, was dir Hoffnung macht für die Zukunft, für dein Land?
Oh, diese Frage habe ich überhaupt nicht erwartet. Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen pessimistisch, was Syrien angeht, in der Zeit, weil das so wie ein Kuchen geworden ist und jeder will sein Stückchen haben. Und ich weiß nicht, ob du Wrestling kennst, aber das ist so wie WrestleMania. Jeder kommt rein, wir kämpfen, um irgendwas zu besiegen. Und vor allem, dass das jetzt von einer Katastrophe zu der anderen kommt. Und vor allem letztens, so vor 2 Wochen, gab es so ein Feuer im Wald. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen pessimistisch, was die Zukunft von Syrien angeht. Und diese Konflikt, was dort gibt, ist sehr, sehr kompliziert zu lösen. Ja, aber man darf das halt nicht vergessen. Und man darf nicht diese Vorstellung haben, ja, okay, Syrien ist ja Krieg dort, wird immer so. Man darf das halt nicht so verdrängen oder unterdrängen. Man muss immer drüber berichten, weil die Leute dort, die sind ja Menschen, genauso wie andere Menschen, die von irgendwas beeinflusst werden. Und sorry, aber wenn hier so viele Stunden in dem Medium verbracht werden, nur wenn es rumgeht, okay, trage ich jetzt eine Maske, wenn ich in die Stadt gehe oder nicht? Ja, sorry, aber wenn ich jetzt 2 Stunden eine Maske trage, werde ich ja nicht sterben und ist mein Tag nicht so beeinträchtigt, sondern wenn jemand, ja, ich habe jetzt 1000 Stories erzählt,
klar,
kannst du dir eins vorstellen, aber im Vergleich dazu ist das halt nichts. Und ja, deswegen muss man schon in Betracht ziehen, dass Leute anders leben. Und wenn man die vergisst, dann wird es ihm immer schlechter gehen. Und wenn in den Medien nicht über Syrien berichtet wird, dann wird halt gar keine Organisation oder gar keine politische Organisation oder keine Ahnung, was mir jetzt einfällt, so ein, das muss deren Interesse wecken. Und das könnten wir machen. Also nur so ein Teil von irgendwas, was Syrien angeht, finde ich schon, dass das was bewirkt, weil dann ist das ein Thema und dann ist das nicht so eine Vergesslichkeit. Ist das richtig? Ja, dann ist das nicht so eine Vergesslichkeit. Ja, das finde ich so eine Zusammenfassung zu meinem Ziel von meinem Brief machen würde. Ja.
Vielen Dank, Omar, für diese wirklich eindrücklich und, ich weiß nicht, an mancher Stelle auch fast überfordernden Geschichten aus Syrien, im Sinne von, das sind Dinge, die will und kann man sich nicht so vorstellen. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass du da auch so authentisch, sogar mit einer Portion Humor drüber berichten kannst. Denn es ist ja deine Heimat und du hast auch immer noch Familie dort und eine enge Verbindung. Und dafür danke ich dir auf jeden Fall.
Ja, danke dir auch.
Und ich freue mich auf ein zweites Gespräch mit dir, in dem ich nochmal viel mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, die du jetzt ja auch für die Welthungerhilfe in der Innovationsabteilung in Bonn oder nicht nur in Bonn, sondern auch für andere Länder natürlich machst. Und darauf gehen wir in der nächsten Folge ein.
Yes.
Bis dann.
Bis dann.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.